Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Die Energiekrise hat Österreich fest im Griff. Umso fieberhafter wird nach einem Ausweg gesucht. Heiß diskutiert wird aktuell ein Vorschlag von WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, der eine Preisdeckelung bei der Stromrechnung vorsieht. Der Staat würde in diesem Fall für Haushalte einen Teil der Stromkosten subventionieren. Wir sprechen heute mit Monika Köppel-Duriner, Chefin des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, darüber, welche Lenkungswirkung dies hätte und inwiefern auch Betriebe und Unternehmen entlastet werden können. Frau Köppel-Duriner, Sie haben sich auf Twitter kritisch zum jüngsten Vorschlag geäußert. Wie lautet konkret Ihre Kritik?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. An sich muss gesagt werden, dass von sehr vielen Vorschlägen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gehört haben, ist das eine der, sagen wir mal, mit allerwenigsten Nebenwirkungen, negativen Nebenwirkungen verbunden, was nicht heißt, dass der gut ist. Und natürlich, wie immer, Teufel steckt im Detail. Sofern ich das gestern noch mitbekommen habe, war die Idee, dass wir diese Deckelung so gestalten, dass es einen gewissen Grundbedarf gibt und der wird subventioniert zum Preis von null oder zu einem geringen Preis und alles darüber hinaus wird hoch besteuert. Die erste Frage natürlich, wie sich stellt, ist, was ist denn ein Grundbedarf? Und das ist so auch gleichzeitig Hauptkritikpunkt, denn natürlich, je nachdem, wie man das gestaltet, haben wir verschiedene Anreizwirkungen, die nicht unbedingt richtig sind. Also am allerersten Stelle muss gesagt werden, ist, dass die hohen Energiepreise dazu führen, dass wir auch weniger Energie konsumieren und das ist auch was notwendig ist jetzt und es muss genug Anreiz geben zu sparen. Setze ich also diesen Grundbedarf zu hoch, habe ich diesen Anreizwirkungen nicht mehr. Ich habe keine Lenkungswirkung mehr und wenn es soweit kommt im Winter, dass es wirklich weniger Gas fließt oder gar nicht, haben wir auch inzwischen nichts gespart und das wäre sozusagen wirklich die schlimme Variante. Man kann also, das ist der Hauptpunkt, ist, wie dieser Grundbedarf definiert werden soll. Gestern wurde noch darüber gesprochen, gestern war ein Sonntag, der 17. Juli, dass es zum Beispiel an den Verbrauch des letzten Jahres sich orientieren soll, das halte ich für ganz falsch, denn das berücksichtigt gar nicht, dass es eben verschiedene Lebensstile gibt und es sehr viel Verbrauch gibt, das wirklich in dieser Situation grundsätzlich eingespart werden soll. Und selbst wenn man das auf 80%, 60%, 70% setzt, riskiere ich hier, dass es einen viel zu hohen Beträge fördere. Und zum Teil habe ich da auch möglicherweise nicht die richtigen Verteidigungswirkungen, denn absolut wird dann viel mehr geflossen an Sachen, die vielleicht ein Luxusgüter sind und in dieser Situation eigentlich wirklich nicht zustande kommen sollen, sondern wirklich gespart werden sollen. Ein Alternativvorschlag, ich glaube, das war der Wolfgang Urbancic, der ursprünglich gesagt hat, dass es wahrscheinlich pro Kopf-Lösung sinnvoller wäre, als sich an letztes Jahr zu orientieren. Das ist auch nicht ganz ohne Probleme, aber das wäre wahrscheinlich schon besser, als einen Wert vom letzten Jahr anzunehmen. Mit dieser Pro-Kopf-Lösung hätten wir in einem Grundbetrag, dass die Daten der Energiewirtschaft abgelesen werden könnte und alles darüber hinaus wird über die Preise gelenkt. Hier haben wir natürlich auch noch ein Problem, dass wenn dieser Wert zu hoch gesetzt ist, habe ich auch wieder keinen Anreiz, weniger zu konsumieren. Also am besten wäre vielleicht noch eine Art Subvention für weniger Konsum als das da einzuführen, also dass das Ganze symmetrisch ist. Und wenn ich jetzt sage, das sind 5000 Kilowattstunden, wenn ich 1000 weniger habe, kriege ich noch vielleicht was extra, sodass wir diesen Anchoring-Effekt vermeiden, sodass alle sich auf diese 5000 quasi fokussieren und wollen gar nicht mehr sparen. Was natürlich Risiko ist, wenn dieser Betrag zu hoch gesetzt ist, dass es zu wenig gespart wird, verglichen mit einer Situation, wo dieses System nicht gibt. Zwei weitere Probleme. Es ist ohnehin ein Problem, dass hier die Betriebe wieder nicht berücksichtigt werden und auch für die Betriebe brauche ich eine Lösung. Und hier funktioniert die Pro-Kopf-Rechnung natürlich gar nicht. Die Letztjahresrechnung hat genau dieselben Nachteile, wie ich vorher gesagt habe. Also hier braucht es ein anderes System. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein optimales System wäre, einfach Einkommen direkt zu ersetzen, unabhängig von der Stromrechnung quasi und dann Rest wirklich über die Lenkungswirkung zu bestimmen. Da habe ich mehr die Chance, dass die Lenkungswirkung wirklich optimaler verläuft als mit dieser Deckelunglösung. Mhm.
Also Sie sprechen da eben diese Verteilung über die Einkommenssicherung auch an. Wie könnte das im Detail funktionieren, eine derartige Umsetzung?
Ja, das ist leider die Frage, die am allerschwierigsten zu beantworten ist. Da sind verschiedene Gründe dafür zuständig. Im Prinzip haben wir leider in der Wirtschaftspolitik sehr wenig Datensätze, die auf Haushaltsebene erfasst werden. Eigentlich ausschließlich nur die Sozialhilfe oder vulgo Mindersicherung. Hier könnte man relativ einfach wirklich die Haushalte erfassen, die eine besondere Hilfe brauchen. Das ist auch ein Vorschlag, den ich schon seit mehreren Wochen diskutiert habe. Das könnten die Bundesländer machen, weil die haben diese Daten. Dort ist alles erfasst, die Vermögenssituation, die Kinder, die Haushalte, alle Hilfen, die bereits geflossen sind. Alles andere ist leider auf einer Personenebene, also Einkommensteuererklärung etwa, machen wir auf einer Personenebene. Das heißt, da ist ein bisschen weniger Treffsicherheit. Aber natürlich, das ist auch besser als einen Gutschein an alle zu schicken, zu sagen, ich müsste eigentlich auf die Einkommensteuerdaten zugreifen können oder auf die Sozialversicherungsdaten zugreifen, wo die Beitragsgrundlagen erfasst werden. Und dann weiß ich von jedem Einzelnen mehr oder minder alle Einkommensquellen. Ich bin nicht sicher, ob die Probleme technischer Natur sind oder Datenschutznatur, aber offensichtlich ist das bisher nicht gemacht worden und aus irgendeinem Grund wird das auch nicht diskutiert, was mich verwundert, weil das wäre eigentlich die beste Lösung, einfach direkt auf diese Daten zugreifen und sich anschauen, welche Personen wirklich, welche Einkommen hier gestützt werden müssen und welche nicht.
Also das würde jetzt eben die privaten Haushalte umfassen. Sie haben aber unter anderem auch Maßnahmen für Unternehmen gefordert in der Energiekrise. Welche kurzfristigen Möglichkeiten bestehen da von Seiten der Bundesregierung?
Ja, hier haben wir de facto dasselbe Problem wie bei den Haushalten. Also wir müssen hier einen Balance finden zwischen Lenkungswirkung und es soll auch tatsächlich so sein, dass vielleicht besonders energieintensive Unternehmen hier ein bisschen abschrauben müssen, vielleicht nicht mehr in dieser Form weitergeführt werden können. Das gehört auch zu einer Marktwirtschaft dazu. Aber meine Sorge ist natürlich, dass wenn man sich diese Terminkurven für Strom anschaut, heute habe ich den Preis von Dreitag gesehen, das ist im Dezember schon bei 700 Euro, da riskieren wir tatsächlich, dass es hier den Angebotsschock wirklich sehr, sehr tief verläuft, also nicht nur eine tiefe Rezession, sondern wirklich Versorgungsprobleme bekommen. Und hier würde ich jedenfalls vorschlagen, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, welche Instrumente für Betriebe es in diesem Fall geben könnte. Und ich spreche nicht von energieintensiver Industrie, da wurde schon was getan, sondern in allgemein von allen Unternehmen, so wie auch ein Medienhaus, der auch auf einmal eine höhere Stromrechnung hat, die vielleicht wirklich in der Größenordnung ist, die nicht mehr verkraftbar sein. Dann ist eben auch die Frage, wie ich diesen Grundbedarf hier definieren kann. Also es könnte eine Art Fixkostenzuschuss sein, aber natürlich hier müssen wir auch darauf achten, dass da Anreize zum Energiesparen gegeben sind, dass man vielleicht nicht wieder auf letztes Jahr zum Beispiel schaut, sondern schaut auf einer relativ kleinkarierten Ebene, was der Branchenschnitt ist, zum Beispiel verschiedene Medienhäuser, Größe berücksichtigt, Umsätze berücksichtigt und innerhalb der Branche vielleicht einen Standard definiert und dann nach oben und nach unten von diesen Standards arbeitet mit Boni für Sparen beziehungsweise eben Lenkungswirkung für höheren Verbrauch. Das wäre eine Möglichkeit. Die Sorgen, die wir haben, natürlich, dass das letzte Jahr ist keine gute Idee, weil es, wie gesagt, viele Sachen geben, grundsätzlich in der derzeitigen Situation wirklich nicht geben soll. Wir haben heute mit ein paar Kollegen darüber diskutiert, dass es in WM im Winter gibt. Also es wird sehr viel Anreiz geben, vielleicht mit Heizschwammeln draußen zu sitzen. Und das ist etwas, was man vielleicht in derzeitigen Situation wirklich vermeiden soll. Deswegen, all diese Fälle müssen irgendwie erfasst werden in dieser Lösung, aber natürlich am besten nicht mit einer Taxonomie, die jedes einzelne Betrieb berücksichtigt. Also eine Art Experience Rating mit einem Branchenstandard wäre wahrscheinlich eine gangbare Lösung.
Aber ums Energiesparen werden wir in diesem Winter nicht herumkommen. Ich glaube, das ist mal auch gesetzt so. Wir haben jetzt über diese kurzfristigen Maßnahmen diskutiert. Es gibt natürlich auch auf europäischer Ebene Diskussionen, mittelfristige Lösungen, auch ein gemeinsamer Energieeinkauf wird da debattiert. Wie bewerten Sie da aktuell die Diskussion?
Also ich glaube, das gemeinsame Energieeinkauf jetzt eine gute Idee wäre, denn wir haben natürlich mit einer Art Monopolsituation zu tun gehabt über Jahre und Jahrzehnte, wo die Nachfrageseite gar nicht koordiniert war und die Angebotsseite war de facto ein Lieferant für Gas. Und natürlich mit dieser Lösung könnte man diesen Nachteil ausgleichen, was mit Sicherheit sinnvoll wäre, weil eben Putin kann de facto auch nur an uns verkaufen, weil es die Infrastruktur in mehr oder minder nur nach Europa verläuft mit der Pipelines. Und hier haben wir dann durch Nachfragekoordinierung viel mehr Verhandlungsmacht. Das wäre gut. Es gibt auch eine Diskussion über Merit Order, die ich zum Teil natürlich auch etwas seltsam finde, muss ich offen sagen. Denn Merit Order ist ja nichts anderes wie eine Angebotskurve für ein Gut, eins zu eins durch ein anderes gut substituierbar ist, also ein Commodity. Jedes Commodity auf dieser Welt wird auf diese Art gehandelt. Deswegen, wir sprechen von Merit Order im Elektrizitätsmärkte, als ob das was Spezielles wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Weizen, Äpfel, Öl oder irgendwas, was quasi keine besondere Charakteristika hat, hat eine solche Angebotskurve. Und in diesem Sinn kann man da jetzt relativ wenig tun. Man kann natürlich Teil der Kosten subventionieren. Das ist etwas, was auf der europäischen Ebene diskutiert wird. Es gibt einen Pilotversuch in der Iberia, in Portugal und Spanien, wo für Stromproduktion ein Gaspreisdeckel gibt. Das heißt, der Unterschied zwischen Marktpreis des Gas und einem gewissen festgesetzten Preis wird durch die Steuerzahler getragen. Und sowas funktioniert dort in dem Sinne relativ gut, weil sie relativ abgekoppelt sind technologisch vom Rest des europäischen Marktes. Also es besteht kein Leakage-Risiko, dass dieser ganze billige Strom dann wieder exportiert wird. Und das ist eben, warum man das europäisch lösen muss, weil grundsätzlich ist der europäische Markt verbunden mit natürlich Engpässen zwischen den Ländern aufgrund der fehlenden Infrastruktur, aber es ist grundsätzlich möglich, aus Österreich nach Deutschland Strom zu transportieren und umgekehrt. Deswegen jegliche Lösung hier, ein solcher Deckel zum Beispiel, müsste in allen Ländern angeführt werden, die miteinander verkoppelt sind, weil sonst, wenn es jetzt mal Hausnummer nur Österreich machen würden, würde dann österreichische Energieversorger natürlich das gesamte Strom nach Bayern verkaufen und das mit einem Riesengewinn. Deswegen müsste eine solche Lösung europäisch diskutiert werden.
Und eine Abkehr dieses Merit-Order-Prinzip macht Ihrer Meinung danach wenig Sinn auch?
Naja, was bedeutet denn Abkehr vom Merit-Order-Prinzip? Das ist leichter gesagt als getan. Das Problem ist, das würde bedeuten, dass wir einfach einen Preis haben, der nicht mehr mit Marktsituation zu tun hat. Wo kommt dieser Preis her? Man kann ihn festsetzen gesetzlich, aber dann muss man den subventionieren. Und das ist genau das, wovon wir sprechen. Und wenn das nur ein Land macht, dann macht das gar keinen Sinn. Wenn es alle europäischen Länder machen und sagen, okay, für Stromproduktion, wo Gas eingesetzt wird, wird ein gesetzlicher Deckel auf Gas gesetzt und es wird aber weiterhin Strom produziert, ist das die einzige Möglichkeit, wo es wirklich ja keine Versorgungsunsicherheit gibt. Jeglicher gesetzlich gesetzte niedrige Preis als ein Marktpreis führt dazu, dass es eine Versorgungsengpass bietet, dass das Nachfragesangebot übersteigt. Und wenn das jetzt bei einem Luxusgut zum Beispiel passiert und es gibt zu wenig Hausnummer in welche Schränke, dann ist das kein Riesenproblem. Aber wenn es auf einmal zu viel Nachfrage und zu wenig Angebot in einer Stromleitung gibt, dann haben wir ganz andere Probleme, weil die Sachen sind einfach im Balance, in einer technologischen Balance und es wird dann natürlich ständig irgendwo Strom hin und her geschickt. Also das wäre natürlich ganz gefährlich. Ein Nachteil dieser Lösung mit dem Preisdeckel für Gas ist, dass wenn sich die Nachfrage zu einem anderen Träger verschiebt, also der wird nicht mehr beim Gas, sondern zum Beispiel bei Kohle oder beim Heizöl queren, dann müssen wir eigentlich gleich darüber diskutieren, müssen wir auch jetzt Kohle subventionieren, sollen wir auch Heizöl subventionieren? Da stellt sich die Frage, wo sage ich dann Schluss? Weil wenn durch das billigere Gas wird die Gaskraftwerke etwas billiger, kann sein, dass die Nachfrage wieder steigt nach elektrischer Energie und dann sind nicht mehr die Kraftwerke mit Gas, sondern mit Heizöl, die das Preis bestimmen. Und sollen wir denn die auch wieder subventionieren? Also da sehe ich ein bisschen schon ein paar Risiken hier auch. Aber an sich, ein Marktmechanismus ist, wie es ist. Und wenn irgendwo ein Preisdeckel diskutiert wird, dann bedeutet das, müssen die Steuerzahler irgendwie tragen. Das muss auch immer natürlich offen gesagt werden.
Definitiv, das ist auch natürlich mit Kosten verbunden. Natürlich wird in der Diskussion auch die Energiewende immer thematisiert. Das Ziel ist klar, bis 2030 hat sich Österreich zum Ziel gesetzt, 100% Strom aus Erneuerbaren zu beziehen. Vielleicht auch eine Einschätzung Ihrerseits, wie sehen Sie da aktuell die Fortschritte bis 2030 und was sind noch unsere Stolpersteine?
Also wir sind tatsächlich schneller geworden. Das ist die Lenkungswirkung der Preise, weil jeder jetzt eine PV-Anlage haben. Aber natürlich sind wir noch immer viel zu langsam. Also als die Ziele gesetzt worden sind, die 27 Terawatt bis 2030 zu ersetzen, die bestehen so hübsch zu 40% ungefähr als Wasserkraft und Rest, also als PV-Anlagen und Windkraft und Wasserkraft. Die Verfahren dauern unglaublich lang und es wurde einfach in den letzten Jahren sehr, sehr wenig gebaut. Also wenn man sich diese Ziele aufs Jahr umrechnet, dann kommen wir zum Schluss, dass wir das Tempo der letzten Jahre mindestens verdreifachen müssten, wenn nicht vervierfachen, um diesen Ziel dann realistischerweise zu erreichen. Und das ist jetzt etwas schneller geworden. Das letzte Jahr war Rekord ja auch mit den PV-Anlagen, obwohl es noch vor der Krise war. Also ich gehe davon aus, dass es jetzt auch schneller wird. Aber wir haben hier tatsächlich einiges an selbstgemachten Problemen. Erstens sind eben die Verfahren, die viel zu lange dauern. Da handelt es sich um Jahre bei der Umweltverträglichkeitsprüfungen und Ähnlichen, die auch wirklich bereits bestehende, beschlossene Projekte unmöglich machen. Die wären ja da, die 10 Terawattstunden, aber das wird einfach nicht gebaut. Dann haben wir natürlich die Frage, vielleicht für die Kleinabnehmer, wie PV-Anlagen am Dach zu montieren. Da brauchen wir drei, vier verschiedene Handwerker mit drei verschiedenen Gewerbeordnungen, also mit drei verschiedenen Gewerbeberechtigungen, weil jemand muss das Metallerzeugnisse herstellen, jemand muss das auf Dach montieren und Elektrotechniker muss das dann anschließen. Also in einem einfachen Fall brauchen wir drei verschiedene Handwerker und die gibt es inzwischen wirklich sehr wenige und in manchen Bundesländern wartet man ein Jahr oder zwei Jahre, bevor man die PV-Anlage auf Dach überhaupt bekommt. Und das soll eigentlich in dieser Situation nicht passieren, denn es gibt ja genug Nachfrage durch Lenkungswirkung, aber Bürokratie und viel zu lange Verfahren verunmöglichen das. Und natürlich ganz mittelfristig finde ich, dass der einzige Weg ist in Europa, dass wir die Energiemärkte technologisch weiterhin so integrieren, dass wir einfach Strom so effizient wie möglich produzieren können. Ich finde, das ist natürlich gut, wenn auch in westliche Bundesländer in Österreich über Windräder nachdenken, weil das ist auch die Hauptkritik auf der nationalen Ebene. Aber im Endeffekt am effizientesten wäre, den Strom dort zu produzieren, wo es am effizientesten geht. Und das sind die Offshore-Anlagen am Nordsee oder PV-Anlagen irgendwo in Südspanien. Nur natürlich haben wir derzeit noch keine physischen Möglichkeiten, Strom so weit zu transportieren. Der Grund, warum Österreich wurde vom deutschen Bidding Zone abgekoppelt, ist auch, weil es so schwierig ist, von Österreich nach Deutschland genug Strom zu transportieren. Und es gibt sogar Diskussionen, Deutschland zu trennen, weil jetzt bereits ist es schwierig, vom Norden Deutschlands, wo sehr viel Wind gibt, auf Süden Deutschlands, wo in Bayern große Industriebetriebe sitzen, Strom zu transportieren. Und das Problem muss technologisch gelöst werden. Also es braucht hochpotente Leitungen, die Strom transportieren können, auch zwischen den Ländern und dann eine Art Energiefreiheit in der EU, neben den anderen vier Grundfreiheiten, die wir haben. Das wäre vom Marktdesign möglich, das könnte man jeden Tag machen. Nur die technologischen Möglichkeiten gibt es nicht, weil es einfach zwischen den Ländern vor allem nicht genug Leitungen gibt, die das transportieren können. Wenn es gibt, dann wäre es die effizienteste Lösung in Europa, billigeren Strom zu sichern, finde ich.
Also es gibt nicht nur rechtliche Hürden, sondern auch noch immer technologische. Man glaubt es kaum auch. Aber ja, die Energiekrise hat uns fest im Griff. Frau Monika Köppel-Turiner, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute zu Gast waren bei uns im Podcast.
Vielen herzlichen Dank.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.